Guten Tag, auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch besuchen zu dürfen. Ich bringe euch ganz warme, herzliche Grüße von unserer Gemeinde in Köln, Köln-Ostheim. Und wir haben zwei Tochtergemeinden, die gar nicht so weit von euch weg sind. Eine in Leverkusen und eine in Köln-Korweiler. Ich habe mich gewundert, dass Düsseldorf so nah ist an Köln, als ich hierher gefahren bin. Eigentlich wusste ich es, aber es kam mir sehr kurz vor. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Wir sind Geschwister im Herrn, ein großes Privileg. Ivan hat das gut auf den Punkt gebracht. In Philipper 1 wird deutlich, wenn Christus verkündigt wird, wenn hier Christus verkündigt wird, dann gehören wir zusammen. Dann sind wir zusammen das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes, und das ist immer schön. Wenn ich euch gut kennen würde, dann würde ich euch jetzt fragen am Anfang meiner Predigt, wer von euch war schon mal verliebt? Aber weil wir uns nicht so gut kennen, traut ihr euch wahrscheinlich nicht zu antworten. Wenn ich euch fragen würde, wie war das denn, als ihr verliebt wart? Was habt ihr da für Sachen gemacht? Was habt ihr, sagen wir mal, für unnormale Sachen gemacht? Dinge, die man unter normalen Umständen vielleicht gar nicht machen würde, aber wenn man verliebt war, hat man für etwas so viel Geld ausgegeben, was eigentlich unvernünftig ist. Oder man hat so viel Zeit investiert, was man unter normalen Umständen nicht machen würde. Wenn Menschen verliebt sind oder jemanden oder etwas sehr lieben, dann machen sie Dinge, wo alle anderen daneben stehen, das angucken und denken, wie kann man nur? Und dieser Mensch denkt, ich liebe diese Person so sehr, ich würde alles für sie tun. Ich las letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen Artikel, da wurde in Aachen innerhalb der Stadt ein Mann angehalten von der Polizei. Er war mit seinem Auto unterwegs durch Aachen und die Polizei blitzte ihn mit 175 km/h innerhalb der Stadt, wo 50 erlaubt ist. Und als die Polizei ihn anhielt, dann sahen sie, hinten im Auto schlief ein kleines Kind. Und die Polizisten fragten den Mann, sind Sie verrückt geworden, was machen Sie? Und er sagt, wissen Sie, mein kleines Kind hat Hunger und ich muss so schnell wie möglich etwas zu essen besorgen. Und so fuhr er mit 175 km/h durch die Stadt. Und diese Liebe hat ihn 700 Euro gekostet und 3 Monate Fahrverbot. Wir merken, aus Liebe tun wir manchmal Dinge, die sind unvernünftig. Die würden wir normalerweise nie tun. So etwas ist nicht neu, so etwas gibt es nicht nur in unserer Zeit, sondern so etwas sehr, sehr Ähnliches finden wir in der Bibel. Schon zur Zeit Jesu hat jemand etwas getan, wo alle daneben standen und dachten, das gibt's doch nicht, wie kann man so etwas tun? Ich möchte mit euch lesen einen interessanten Text aus Markus Kapitel 14. Markus Kapitel 14, ich lese zunächst nur Vers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Diese Frau zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Eine komische Situation, oder? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Hat euch schon mal jemand Öl über den Kopf gegossen? Ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Wenn ihr heute nach Hause kommt abends und eure Eltern oder euer Ehepartner sich so abends die Zähne geputzt hat, ins Bett gelegt hat, eingeschlafen ist, dann geht mal in die Küche. Irgendwo in der Küche gibt es Sonnenblumenöl bei euch. Sucht diese Flasche, die soll voll sein, und dann geht ihr zu eurem Ehepartner und gießt das Öl über den Kopf. Und dann, wenn diese Person aufwacht, macht ihr ein Foto, schickt das auf Facebook oder sonst irgendwo. Wie würde jemand reagieren, wenn wir so etwas machen würden? So etwas gehört nicht in unsere Zeit, es ist komisch, so etwas zu machen. Aber das, was die Frau in unserem Text macht in der Bibel, das war nicht komisch. Wir müssen wissen, damals war das üblich, wenn man eine Person ehren will, wenn man jemanden besonders schätzt, dann hat man Öl gekauft, teures Öl, und dieses Öl über dieser Person ausgegossen. Wir kennen das zum Beispiel aus Psalm 23, da heißt es, der Herr ist mein Hirte und so weiter. Und irgendwann einmal, du salbst mein Haupt mit Öl. Damit ist nicht gemeint, Gott ärgert uns, wenn wir schlafen mit Öl, sondern damit ist gemeint, Gott verwöhnt uns. Gott lässt es uns gut gehen. Und genau das tut diese Frau in dieser Situation. Wir müssen wissen, dass es damals üblich war, wenn man zu jemandem zu Besuch gekommen ist, dann haben die Leute einem die Füße gewaschen. Man ist zu Besuch gekommen, man ist reingekommen und als erstes hat man den Leuten die Füße gewaschen. Aber den Kopf, Öl auf den Kopf, das war eigentlich nicht notwendig. Das war eigentlich Luxus. Es war etwas, man muss es nicht tun, man kann es tun. Und wenn man jemanden besonders liebte, dann nahm man Öl. Und je teurer, je wertvoller dieses Öl, desto größer die Ehre. Und jetzt lesen wir in unserem Text in Markus 14, Vers 3, eine Frau kam und bringt echtes, kostbares Nadeöl. Und zwar in einem Alabasterfläschchen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das ist Alabaster. Alabaster ist so eine Art Gips. Und ihr könnt unschwer erkennen, diese Flasche, die ist komplett zu. Oben ist kein Deckel, den man aufschrauben kann, sondern die Flasche ist zu. Und innen ist dieses Öl. Und dieses Öl ist sehr, sehr kostbar. Wenn man das Öl rausholen will, muss man die Flasche abbrechen und man muss die ganze Flasche auf einmal verbrauchen. Der Inhalt dieser Flasche war Nadeöl. Nade ist eine ganz kleine Pflanze, sie wächst im Himalaya-Gebirge und zwar nur dort, auf einer Höhe höher als 3000 Meter. Nadeöl war damals das teuerste Parfüm, das man kaufen konnte. Das allerteuerste Parfüm. Und die Leute, die mit Jesus gerade dabei waren, sie wissen das. Lasst uns mal den Text weiterlesen, ab Vers 4. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll es, das Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. 300 Denare kostet dieses Öl. Wir müssen wissen, wenn ein Arbeiter damals den ganzen Tag gearbeitet hat, nicht 7,5 Stunden, nicht 8 Stunden, sondern wahrscheinlich 12, 13, 14 Stunden, dann bekam er einen Denar. Man verdiente einen Denar pro Tag. Und dieses Öl kostet 300 Denare. Was diese Frau über dem Kopf von Jesus ausgießt, ist ein Jahresgehalt. Ein Arbeiter, wenn er das ganze Jahr gearbeitet hat, konnte er sich so eine Flasche kaufen. Alabasteröl, das teuerste Parfüm, das es damals gab. Weiß jemand von euch, wie viel man in Deutschland durchschnittlich verdient? Was ist das Jahreseinkommen im Durchschnitt in Deutschland? Brutto. 30.000, 35, ein bisschen weniger? Ich habe gehört, in Düsseldorf ist man reich, aber im Rest von Deutschland, in Köln, ist man ärmer. Bisschen weniger. 26.425 Euro. Also fast 27.000 brutto. Also, diese Frau bringt eine Flasche, die heutzutage 27.000 Euro kosten würde, ein Jahresgehalt, und diese Frau gießt die ganze Flasche brutto auf den Kopf von Jesus. Die Flasche kann man nicht wieder zumachen. Wenn sie auf ist, muss man alles ausgießen. Und diese Frau gießt alles auf Jesus aus. Weiß jemand von euch, wie Nadeöl riecht? Ja? Ich wusste es auch nicht. Ich bin zur Apotheke gegangen, habe gesagt, ich brauche Nadeöl. Natürlich war ich vorher in der Bank und habe mein Jahresgehalt geholt. Nein, das zweite stimmt nicht. Aber tatsächlich, ich war in der Apotheke und habe Nadeöl gekauft. Die Verkäuferin guckte mich ganz verdutzt an. Ich sage, doch, das muss es geben, in der Bibel gibt es das auch. Und dann hat sie es bestellt und ich habe dieses Fläschchen Nadeöl gekauft. Echtes Nadeöl. Es hat nur 10,15 Euro gekostet, also keine Sorge, ich habe es überlebt. Ich habe es gedacht, ich bringe das mal mit. Es riecht eigentlich furchtbar, aber damit wir wissen, was hat die Frau da gemacht? Und wie hat Jesus gerochen? Das ist kein Witz, das ist genau das gleiche Zeug. Ihr könnt nach der Predigt gerne mal hier nach vorne kommen und daran riechen. Dann wisst ihr, wie Jesus in dieser Situation gerochen hat. Also, diese Frau gießt Nadeöl für 27.000 Euro über den Kopf von Jesus. Und die Menschen, die dabei stehen, die sagen, was ist hier los? Wer macht denn sowas? Macht das Sinn? Darf ich mal fragen, wer von euch hat heute Parfüm benutzt? Gut. Wer von euch hat dieses Parfüm benutzt? Da steht Clive drauf. Keiner? Das kann ich gut verstehen. Das ist das teuerste Parfüm, das man heutzutage kaufen kann. Eine Flasche kostet 200.000 Euro. Falls ihr Geld übrig habt, könnt ihr es kaufen. Für alle anderen, ihr könnt es sinnvoller benutzen. Was ich sagen will ist, diese Frau hat das Kleif, das teuerste Parfüm ihrer Zeit, über Jesus ausgegossen. Und ganz ehrlich, ich verstehe die Menschen, die daneben saßen und sagen, was soll das? Wer macht denn sowas? Was ist das denn für eine Verschwendung? Und interessant, in diesem Text steht, diese Menschen, sie machten sogar Jesus den Vorwurf, sie machen der Frau den Vorwurf und sagen, Frau, was machst du? Sie besprechen sich untereinander, gucken sich an, wie kann man so etwas tun, dass das teuerste Parfüm, riecht ihr das? Und sie machen der Frau heftige Vorwürfe. Interessant, diese Leute sagen, man hätte es verkaufen sollen und das Geld den Armen geben sollen. Ein guter Vorschlag oder ein schlechter? Eigentlich ein guter, oder? Ein guter Vorschlag. Aber wir werden gleich sehen, diese Menschen machen diesen Vorschlag nicht, weil sie die armen Leute so sehr lieben, sondern weil sie so klein von Jesus denken. Sie denken so klein von Jesus, dass sie sagen, es ist Verschwendung, dieses Nadeöl für Jesus auszugeben. Ich habe mal eine Frage. Wenn ihr ein Geschenk kauft für jemanden, wovon hängt es ab, wie teuer das Geschenk ist, das ihr kauft? Hans-Peter, wovon hängt es ab? Ja, was im Portemonnaie ist. Es hängt davon ab, ich würde sagen, erstens, wie viel man verdient und zweitens, für wen? Wie viel die Person mir wert ist. Ja, irgendwas ist falsch, wenn ich einer Mitarbeiterin ein teureres Geschenk kaufe als meiner eigenen Frau, richtig? Ja, meine Frau steht mir näher, sie kriegt die teuersten Geschenke. Da können die anderen sich auf den Kopf stellen. Genau das sehen wir hier. Genau das Gleiche gilt hier. Diese Frau macht für Jesus ein teures Geschenk, weil sie Jesus wertschätzt. Und diese Leute sagen, das ist Verschwendung, weil sie von Jesus gering denken. Sie denken nicht von den Armen so hoch. Sie denken von Jesus zu klein. Und deshalb regen sie sich auf. Frau, warum machst du sowas? Schaut mal in den Text, wo Jesus sich befindet. Jesus ist in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen. Zu diesem Zeitpunkt war Simon nicht mehr aussätzig, das müssen wir wissen. Wenn er noch aussätzig war, dann hätte er keinen Besuch empfangen dürfen. Hier steht Simon, der Aussätzige, weil dieser Mann wahrscheinlich mal aussätzig war und Jesus ihn geheilt hat. Jesus hat ihn gesund gemacht und wahrscheinlich hat er Jesus und seine Jünger eingeladen und hat gesagt, kommt, wir machen ein Fest. Jesus hat mich geheilt und Jesus wird da sein. Kommt alle zusammen. Und diese Menschen sitzen da. Jesus, seine Jünger, Simon, wahrscheinlich seine Freunde. Sie sind alle da, sie wollen mit Jesus Gemeinschaft haben. Wenn Jesus euch besuchen würde, ich glaube, hier würde kein Stuhl mehr frei sein. Die ganze Stadt würde zusammenkommen. Damals die Menschen auch. Sie haben gehört, Jesus kommt und sie sind alle dahin gelaufen. Und jetzt sitzen sie da und sie hören, wie Jesus redet. Sie hören, wie Jesus predigt und sie sind gerne in seiner Nähe. Aber als es darauf ankommt, sagen sie, es ist Verschwendung, für Jesus Nadeöl auszugeben. Verstehen wir, was hier passiert? Hier sind Menschen, die sind gerne mit Jesus. Jesus, wir haben Zeit für dich. Aber das, was die Frau macht, das würden wir nie tun. Jesus, wir sind dir dankbar, dass du Simon, den Aussätzigen, geheilt hast. Aber ein Jahresgehalt für dich auszugeben, das ist Verschwendung. Jesus, wir sind gerne in deiner Nähe. Aber dass wir etwas von uns abgeben sollen, um dich zu ehren, sogar wenn andere das machen, finden wir das komisch. Sie haben fromme Ausreden, diese Frau nicht. Diese Frau lässt sich nicht irritieren. Sie gießt dieses Jahresgehalt über Jesus aus, weil für sie Jesus das wert ist, für alle anderen nicht. Es ist interessant, dass Jesus bis hier nichts gesagt hat. Als die Frau kommt und das macht, er sagt nichts. Als diese Menschen untereinander tuscheln, sagt er nichts. Als sie der Frau heftige Vorwürfe machen, da meldet er sich und Jesus hat zu diesen Menschen etwas zu sagen. Seht mal, wie der Text weitergeht. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme Menschen wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was diese Frau getan hat. Jesus macht hier eine ganze Reihe von sehr interessanten Aussagen. Das erste ist, diese Frau hat ein gutes Werk an mir, an Jesus getan. Die Zuschauer sagen, lieber für die Armen. Und Jesus sagt, nein, es ist gut, dass sie es für mich tut. Eine Frage, sind die armen Leute Jesus egal? Ist Jesus so egoistisch und die Armen sind ihm egal? Nein, das ist nicht der Punkt. Worum es hier geht, ist, Jesus sagt, diese Frau hat verstanden, dass ich sogar wichtiger bin als die armen Leute. Diese Frau hat etwas verstanden, was alle anderen in diesem Raum nicht verstanden haben, indem Jesus da sitzt. Wir müssen verstehen, worum es in den Evangelien grundsätzlich geht. Warum gibt es das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium, das Johannes-Evangelium? Sie erzählen das Leben von Jesus und sie erzählen es, damit der Leser versteht, wer ist Jesus? Wer ist dieser Mann? Die Frage, wer ist Jesus, ist die Überschrift eigentlich zu jedem der Evangelien. Die Evangelien berichten, wie Jesus auf der Erde lebt und Menschen mit ihm zu tun haben, Menschen ihm begegnen und die Chance haben zu verstehen, wer ist Jesus. Wir sehen das bei Markus gleich am Anfang. Jesus kommt in die Wüste, Johannes der Täufer predigt da. Jesus lässt sich von ihm taufen. Jesus kommt aus dem Wasser und was passiert? Eine Stimme vom Himmel, die die Frage beantwortet ist, wer ist Jesus? Die Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn. Gott sagt, das ist mein Sohn. Man liest ein bisschen weiter, da ist der erste Besessene, der erste Mensch, in dem ein Dämon lebt. Und Jesus sagt zu dem Dämon, fahr aus. Und was sagt der Dämon? Jesus, ich weiß, wer du bist. Du bist der Sohn des Höchsten. Gott vom Himmel sagt, wer Jesus ist. Der Dämon weiß, wer Jesus ist. Interessanterweise in den Evangelien, wer kapiert es nicht, wer Jesus ist? Die Pharisäer und Schriftgelehrten und übrigens auch die Jünger. Genau genommen, die Pharisäer und Schriftgelehrten verstehen sehr früh, wer Jesus ist. Sie wissen ganz genau, wer Jesus ist. Als die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, da kommen sie zu Herodes. Herodes ruft die Schriftgelehrten und was sagt er ihnen? Wo wird der König der Juden geboren? Und was antworten sie? Oh, wir wissen es ganz genau, es steht im Alten Testament. Er wird in Bethlehem geboren. Sie kennen die richtige Antwort. Als Jesus gerade geboren wurde, da wussten sie schon, der Messias ist da. Sie hatten nicht das Problem zu verstehen, wer Jesus ist. Sie hatten das Problem, ihn anzuerkennen. Und so lesen wir durch das ganze Evangelium, zieht sich dieser Konflikt. Sie wissen, wer Jesus ist, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Sie wollen ihn nicht anbeten. Sie diskutieren mit ihm, sie reden mit ihm, sie stellen ihn auf die Probe, aber eins tun sie nicht, sie ehren ihn nicht. Sie beten ihn nicht an. Interessant, die Jünger haben ein ähnliches Problem. Die Jünger sind erstaunliche Menschen. Genauso erstaunlich wie jeder von uns. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs. 3 Jahre lang, oder 3 zeigt man so, glaube ich, 3 Jahre lang sind diese Männer mit Jesus unterwegs. Und jetzt, in dieser Situation, sitzen sie da und sagen, das ist Verschwendung. So viel ist Jesus nicht wert. Unglaublich, oder? Die Frau ist die Einzige, die verstanden hat, wer Jesus ist. Seht, was Jesus hier sagt. Warum hat die Frau das gemacht? Sie hat es getan für mein Begräbnis. Bis zu diesem Zeitpunkt, in den Kapiteln vorher, hat Jesus 3-mal von seinem Tod gesprochen. Schon 3-mal hat Jesus angekündigt, ich werde sterben. Ich bin der Messias, ich werde für die Sünden der Menschen sterben. Was haben die Jünger verstanden? Wir sind dagegen. Petrus sagt, Herr, das passiere dir auf keinen Fall. Diese Frau hat es verstanden. Jesus sagt, diese Frau ist zu mir gekommen, sie glaubt mir. Sie hat verstanden und sie ehrt mich, weil sie weiß, ich werde sterben für die Sünden der Menschen. Diese Frau hat etwas verstanden, was alle anderen nicht verstanden haben. Und jetzt frage ich euch, wenn man verstanden hat, wer Jesus ist, dass er der Erlöser ist, dass er gekommen ist, um für die Sünden zu sterben, ist es Verschwendung, 27.000 Euro über seinen Kopf auszugießen, um ihn zu ehren? Eigentlich nicht. Wenn man es verstanden hat, dann ist er es wert. Wenn man es nicht verstanden hat, dann sind auch 27 Euro zu viel, richtig? Jesus sagt noch etwas, was sehr interessant ist. Jesus sagt, diese Frau hat getan, was sie konnte. Vielleicht sitzt ihr hier und überlegt die ganze Zeit, naja, wo endet denn die Predigt? 27.000 Euro habe ich nicht, die kann ich Jesus nicht spenden, also ist die Predigt nicht für mich. Zunächst einmal schauen wir uns diese Frau an. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Das bedeutet, sie ist nicht hingegangen und hat das Parfüm geklaut, um es über Jesus auszugießen. Sie hat auch nicht einen Kredit aufgenommen, um dieses Parfüm zu kaufen. Das wäre nicht im Sinne Jesu. Aber es war damals wohl üblich, dass das eine Altersvorsorge war. Wenn man irgendwie viel Geld geerbt hat oder verdient hat, dann hat man sich so ein Alabasterfläschchen gekauft, hat das irgendwo versteckt und wenn man alt war, hat man es verkauft und hat davon gelebt, eine Rente. Diese Frau hatte so ein Fläschchen. Sie hat es nicht übrig, sie hat nicht 10 solche Fläschchen gehabt. Sie hat gebracht, was sie hatte. Und Jesus hat gesagt, sie hat getan, was sie konnte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn ihr zu mir nach Hause kommen würdet, ich könnte euch Parfüm zeigen, das schon 8 Jahre alt ist. Hat meine Schwiegermutter mir irgendwann mal geschenkt. Ich mag kein Parfüm und das steht rum. Wenn ihr es haben wollt, kann ich euch schenken. Es ist schon alt, es stinkt, es riecht nicht mehr. Kann ich euch geben, es ist nichts wert. Hängt mein Herz gar nicht dran, könnt ihr mitnehmen. Das ist was anderes hier. Das Zeug war wertvoll. Und diese Frau gibt es für Jesus. Ganz interessant, wenn man nur 2 Kapitel zurückgeht, wenn ihr Bibeln dabei habt, schaut mal bitte 2 Kapitel zurück, das Ende von Kapitel 12. Am Abend haben wir die Situation mit diesem Nadeöl. Am gleichen Tag, vormittags, sitzt Jesus im Tempel. Und seht mal, was da steht. Vers 41, 12, 41. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Ist das nicht phänomenal? Vormittags im Tempel und Jesus sagt, die Frau, die 2 Cent gegeben hat, hat mehr gegeben als die Reichen, die ihr Portemonnaie aufgemacht haben und gedacht haben, das Portemonnaie ist sowieso zu schwer, ich muss mal ein bisschen hier loswerden. Und haben so ein bisschen was da reingetan. Jesus sagt, die Frau, die arm ist, aber alles gegeben hat, hat mehr gegeben als die Reichen von ihrem Überfluss. Und am Abend des gleichen Tages kommt eine Frau und gießt 27.000 Euro über den Kopf von Jesus. Und Jesus sagt wieder, sie hat alles getan, was sie konnte. Was lernen wir daraus? Jesus erwartet von mir nicht mehr Hingabe und nicht mehr Liebe, als ich geben kann. Jesus erwartet nicht mehr. Jesus sagt nicht, jeder muss 27.000 Euro bringen, am besten jede Woche. Nein, Jesus sagt, und es geht hier nicht um Geld, es geht hier ganz sicher nicht nur um Geld, hier geht es um viel mehr. Wie viel Hingabe, wie viel Liebe habe ich für Jesus? Wie viel ist Jesus mir wert? Er erwartet nicht, dass ich mehr bringe, als ich kann. Aber er erwartet, dass ich alles bringe, was ich habe. Das war übrigens schon immer so. Im Alten Testament, wenn man ein Opfer bringen wollte, was musste man bringen? Ein Rind zum Beispiel. Aber Gott sagt, bringt ein Rind, das gesund ist. Bitte nicht ein lahmes, krankes Rind, das man sowieso notschlachten muss. Bringt ein gesundes, gutes Rind. Aber wenn ihr nicht genug Geld für ein Rind habt, was können wir bringen? Eine Taube. Eine Taube, die kostet fast nichts. Aber gleicher Maßstab, sie soll gesund sein. Nicht eine Taube, die sowieso gerade überfahren wurde, sondern eine gesunde Taube. Und Gott sagt, beides ist okay. Wenn du Geld für ein Rind hast, bring ein Rind. Wenn du nur Geld für eine Taube hast, bring eine Taube. Ich freue mich genauso darüber. Es geht nicht um die absolute Menge, die wir bringen. Aber es geht darum, bringen wir Gott das, was wir übrig haben, aus unserem Überfluss. Naja, wenn ich nichts anderes zu tun habe, Gott, dann werde ich dir dienen. Ich gucke mal, wenn ich mein Hobby erledigt, also mein Beruf, das muss man erledigen, für Familie muss man auch da sein, Haushalt muss man auch ein bisschen machen. Und wenn ich dann alle meine Hobbys gemacht habe, davon haben wir dann mehr, und dann noch Zeit habe, Jesus, dann habe ich Zeit für dich. Ist das das Prinzip, das diese Frau uns hier beibringt? Wenn Jesus uns so viel wert ist, wie wir sagen, wenn wir verstanden haben, dass Jesus ein Begräbnis erlebt hat für unsere Sünden, dann werden wir wahrscheinlich wie diese zwei Frauen handeln. Die arme Witwe am Morgen und diese reiche Frau am Abend. Die sagen, Jesus, du bist mir alles wert, was ich bin und was ich habe. Jesus sagt noch etwas. Und ich denke, alle, die ein bisschen in der Bibel lesen, die sind schon mal über diesen Vers gestolpert. Eine ganz komische Aussage, die Jesus hier macht. Jesus sagt, ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigen wird, wird man sich an diese Frau erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Das ist aber komisch, oder? Nur weil diese Frau Parfüm über Jesus ausgegossen hat, steht das in allen Evangelien und darüber muss man predigen? Wieso steht das in der Bibel? Geht es darum, dass Jesus diese Frau berühmt machen will? Wer denkt, dass Jesus hier die Frau berühmt macht? Könnte man ja eigentlich erstmal meinen, ne? Jesus sagt, sie hat sowas Tolles getan, alle Welt muss das wissen, wie toll diese Frau ist. Das Interessante ist, darum geht es nicht. Das sehen wir daran, dass wir nicht mal wissen, wie die Frau heißt. Ist euch das aufgefallen? Wenn man jemanden berühmt machen will, dann muss man dieser Person entweder den Namen berühmt machen oder wenn der Name nicht so gut klingt, dann gibt man dieser Person einen Künstlernamen, damit es gut ankommt. Und dann muss man diesen Namen überall hinschreiben und überall Werbung machen, damit die Person berühmt wird. Als ich jetzt hierher fuhr, dann habe ich ein großes Plakat gesehen, Felix Sturm, boxt demnächst hier in Düsseldorf gegen irgendjemanden, ich weiß nicht mal wer. Aber der Name steht natürlich da, weil es würde nichts nützen, einfach ein Foto, der Mann ist berühmt, aber keiner weiß, wie er heißt. In diesem Text macht Gott nicht die Frau berühmt, sondern Jesus macht das, was die Frau getan hat, berühmt. Und womit hängt das zusammen? Warum sagt Jesus, überall, wo das Evangelium gepredigt wird, müssen die Leute wissen, was diese Frau getan hat? Warum? Wenn ich euch fragen würde, was ist das Evangelium? Was ist die gute Botschaft? Ich denke, ihr würdet alle unterschreiben. Erstens, wir sind Sünder. Wir können uns selbst nicht retten. Aber Gott ist in Jesus zu uns gekommen. Er hat für uns gelebt. Er ist für unsere Sünden gestorben. Wer das glaubt, wer mit seinen Sünden zu Jesus kommt, dem vergibt er die Sünden und wir sind gerettet. Ist das das Evangelium? Ja, ich denke, so ganz kurz zusammengefasst ist ungefähr richtig. Aber Jesus fügt noch etwas hinzu. Diejenigen, die gerettet sind, die sollen sich von dieser Frau ein Vorbild nehmen. Diejenigen, die verstanden haben, was diese Frau verstanden hat, sie sollen so reagieren. Sie sollen so leben wie diese Frau. Die Hingabe zu Jesus, die Wertschätzung zu Jesus, die sich ganz unterschiedlich äußern kann und äußern muss, ist ein Teil des Evangeliums. Wenn Menschen sagen, ich finde das Evangelium gut, ich will Sündenvergebung, aber Jesus zu ehren, für Jesus zu leben, Geld und Zeit und Energie für Jesus zu investieren, das ist es mir nicht wert, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Es gehört zum Evangelium, dass wir hingegeben leben. Und in diesem Raum, in dem Jesus saß, war die Frau die Einzige, die das verstanden hat. Und deshalb sagt Jesus, wenn das Evangelium irgendwo gepredigt wird, sagt den Menschen, ich vergebe ihnen gerne ihre Sünden, aber ich erwarte, dass sie aus Dankbarkeit zu meiner Ehre leben. Viele Menschen vergessen das und dann wundern sie sich, dass ihr Christsein nicht erfüllt ist. Jesus knüpft das an das Evangelium. Wenn man mal drüber nachdenkt, es ist erstaunlich, was diese Frau gemacht hat. Diese Frau hätte das Parfüm über ihren eigenen Kopf gießen können
Und dann wäre sie durch die Stadt gelaufen, ihr könnt nachher riechen, wie sie gerochen hätte. Das ist ziemlich penetrant, das riecht ein paar Tage, das kriegt man so leicht nicht abgewaschen. Diese Frau hätte gerochen, eine Wolke wäre um sie, sie wäre überall durch die Stadt gelaufen, alle hätten sich umgedreht. Boah, die Frau ist reich, boah, die riecht gut. Damals dachte man, das riecht gut, für uns stinkt das, damals roch es gut. Jeder hätte gedacht, boah, was für eine tolle Frau und sie riecht so herrlich. Aber nach einer Woche hätte das jeder vergessen, oder? Aber weil sie es für Jesus investiert hat, lesen wir heute noch in der Bibel davon. Man könnte sagen, Jesus riecht immer noch. Die Ehre für Jesus, die bleibt. Die Dinge, die wir für uns machen, die Dinge, die wir für uns investieren, die Dinge, die wir uns anschaffen, die Dinge, die wir unternehmen, sie sind sehr, sehr kurzlebig. Wir haben immer die Wahl, verschwende ich mein Leben für mich? Und das ist sehr kurz. Oder verschwende ich mein Leben für Jesus? Und dann riecht es ewig. Die Ehre für Jesus, die dann entsteht, die übersieht Jesus nicht. Diese Geschichte wurde in die Bibel aufgeschrieben. Das, was wir heute mit euch für Jesus tun, das wird im Himmel aufgeschrieben. Jesus übersieht das nicht. Alles, was wir tun zu seiner Ehre, das schätzt er. Das nimmt er wahr. Und er weiß ganz genau, ob wir nur das, was übrig ist, aus unserem Überfluss für Jesus geben oder ob wir sagen, Jesus, du bedeutest mir alles und deshalb gebe ich alles für dich. Nochmal, ich rede nicht davon, dass ich euer Geld will. Behaltet euer Geld für euch, beziehungsweise gibt es Gott an irgendeiner anderen Stelle. Hier geht es um mehr. Hier geht es auch um Geld, aber noch um viel mehr. Was ist wertvoller als Geld? Zeit? Energie? Das Herz? Unser Denken? Unsere Hingabe ganz genau? Und da gibt es viele Möglichkeiten, Gott diese Liebe zu zeigen, oder? Bei euch gibt es Kinderstunde. Kinder sind gerade in den Kindergottesdienst weggegangen. Irgendjemand hat sich vorbereitet. Ja, haben denn diese Schwestern nichts anderes zu tun? Haben sie nichts Besseres zu tun? Ist denen zu Hause langweilig? Oder warum haben sie sich gestern vorbereitet, um heute die Kinderstunde zu machen? Ich vermute, dass sie Jesus lieben. Sie haben auch andere Sachen zu tun, aber sie wissen, was wichtig ist. Andere machen andere Dienste in dieser Gemeinde, wie in anderen Gemeinden auch. Und dazu gehören übrigens nicht nur Dienste in der Gemeinde. Wenn ein Arbeitnehmer auf seine Arbeit ehrlich ist, obwohl alle anderen Arbeitskollegen sie klauen, sie lügen, sie sind faul, wenn der Chef nicht da ist. Aber wenn jemand, weil er Christ ist, seine Arbeit ehrlich macht, und das Neue Testament spricht so klar darüber, wir arbeiten nicht für den Chef, sondern wir arbeiten für Jesus. Egal welchen Beruf ihr habt. Wir sollen diese Arbeit so machen, als ob wir für Jesus arbeiten, als ob Jesus unser Chef ist. Dann müssen wir ehrlich sein, dann dürfen wir die Pause nicht länger machen, als wir durften, dann dürfen wir nicht im Internet surfen, wenn der Chef es nicht erlaubt, dann dürfen wir nichts klauen, dann dürfen wir nicht lügen, dann arbeiten wir genauso fleißig, egal ob der Chef da ist oder nicht. Ist nicht einfach, oder? Aber die Bibel spricht davon. Wenn wir das tun, dann ehren wir Jesus. Eine Hausfrau, die ihren Haushalt gut führt, die sich Mühe gibt um die Kinder, die kocht für ihre Familie. Paulus spricht davon, alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Man kann das einfach für sich tun und dann geht die Geduld irgendwann aus. Aber wenn man immer dran denkt, ich tue das in erster Linie für Jesus, weil Jesus sich freut, wenn ich meiner Verantwortung als Hausfrau, als Ehemann, als Familienvater gut nachkomme, wenn ich das dafür mache, dann ehrt das Gott. Wir glauben das manchmal nicht. Das sieht doch keiner, merkt doch keiner. Doch, doch, Gott sieht das. Und das ehrt Gott. Es hängt davon ab, was wir über Jesus denken, ob wir ihn ehren oder ob wir sagen, nee, das ist mir zu aufwendig. Das will ich nicht. Ich gebe nicht alles für Jesus, sondern wenn was übrig bleibt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir sind durch diesen Text durch, aber etwas habe ich übersprungen. Den Zusammenhang. Der Hans-Peter, der hätte schon längst aufschreien müssen, was ist mit dem Kontext, der Zusammenhang? Du sagst doch immer, der Zusammenhang wäre wichtig, der ist wichtig, der kommt jetzt. Dieser Text, diese Situation passiert in einem ganz speziellen Zusammenhang. Und das möchte ich mit euch noch anschauen. Schaut mal, in den Versen vorher, direkt vor unserem Text, in Vers 1 heißt es, es waren nur noch 2 Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Das heißt, 2 Tage vor Karfreitag. 2 Tage, bevor Jesus gekreuzigt wurde.
Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Und dann sagten sie, auf gar keinen Fall während des Festes, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Wir müssen wissen, diese Menschen, die laufen seit 3 Jahren hinter Jesus her und sie suchen nach einer Gelegenheit, Jesus zu töten. Und jetzt, kurz vor dem Passafest, wenn ganz viele Menschen nach Jerusalem kommen, überlegen sie sich, wir wollen Jesus immer noch töten. Aber jetzt vor dem Fest schaffen wir es nicht. Es sind nur noch 2 Tage bis Passa. Und wenn wir jetzt Jesus festnehmen, dann gibt es einen Aufstand im Volk. Das können wir nicht machen. Wir warten, bis Passa vorbei ist. Dann, an dem gleichen Tag, abends, salbt diese Frau Jesus. Und dann schaut mal, wie es weitergeht. Danach, als die Frau Jesus gesalbt hat, direkt danach, am gleichen Abend, ging Judas Iskariot, einer der 12, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten, und sie versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. 2 Tage später bekam er die Gelegenheit. Verstehen wir, was hier passiert? Da sitzt Judas. Er sitzt daneben, als die Frau das Öl bringt. Und er war ganz sicher der Erste. Er war nicht der Einzige, aber der Erste, der gerechnet hat. Wie viel kostet das? 27.000 Euro. Verschwendung. Und dann steht dieser Mann auf, geht raus. Und was macht er draußen? Holt er sein Nadeöl? Geht er sein Nadeöl verkaufen, um den Armen zu helfen? Hat er doch vorher vorgeschlagen. Nein. Judas geht raus und er verkauft nicht sein Nadeöl, sondern er verkauft Jesus. Das ist so krass, wie Markus das hier beschreibt. Die Frau kommt zu Jesus und Judas geht von Jesus weg. Die Frau hat sich überlegt, wie kann ich Jesus ehren? Und Judas geht weg und er entehrt Jesus, wie man ihn nur entehren kann. 3 Jahre lang ist Judas mit Jesus mitgelaufen. Und dann, wie viel bieten die Pharisäer ihm? 30 Silberlinge. 10% von dem, was dieses Nadeöl wert ist. Ein Monatsgehalt. Sie geben ihm 2.500 Euro. Und Judas sagt, ist okay. Gebt mir 2.500 Euro und ich liefere euch Jesus ans Messer. Die Frau verschwendet ihren Besitz für Jesus. Judas verschwendet Jesus für seinen Besitz. In diesem Text, Markus betont es, Judas Iskariot, einer von den 12. In Markus Kapitel 3 lesen wir, dass Jesus seine 12 Jünger aufgeteilt hat in kleine Gruppen und gesagt hat, geht und predigt. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus und predigt das Evangelium. Und Judas wird da ausdrücklich erwähnt. Er ging mit, er hat gepredigt, genau wie alle anderen auch. Er hat Wunder getan, er war immer mit Jesus dabei. Aber dann kommt dieser Moment, indem er die Gelegenheit hat, für sich etwas zu tun. Nicht für Jesus, sondern für sich. Und er verkauft Jesus, um ein bisschen Geld zu haben. Ist das nicht verrückt? Irgendetwas war ihm wichtiger als Jesus. Und er wartete nur auf die Gelegenheit. Und als sie kam, hat er Jesus verkauft. Ein letztes Detail in diesem Text. In dem Text steht, die führenden Priester versprachen ihm Geld. Ist das nicht komisch? Seit 3 Jahren warten sie auf die Gelegenheit, Jesus zu töten. Aber jetzt, wo sie das Angebot bekommen, haben sie das Kopfgeld nicht mal dabei. Das zeigt, wie überrascht diese Pharisäer waren. Sie haben gar nicht damit gerechnet. Ja, wir haben in Vers 1 gelesen, sie haben gesagt, nicht vor dem Fest, das schaffen wir nicht mehr. Und jetzt kommt Judas und sie sagen, wir haben das Geld nicht dabei, aber wir versprechen dir, wir geben dir das. Und sie haben ihr Versprechen gehalten. Sie waren so überrascht, dass Judas kommt und Jesus verkauft. Sie haben gar nicht damit gerechnet. Und ich möchte euch fragen, kann es sein, dass die Menschen in dieser Welt über uns Christen manchmal den Kopf schütteln? Nicht über euch, aber über alle anderen. Kann es sein, dass sie von uns hören, Jesus ist Gottes Sohn?
Jesus ist mein Schöpfer, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Erlöser, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein König. Das sagen wir doch, oder? Kann es sein, dass Sie sich manchmal wundern und überrascht sind, dass wir einerseits sagen, Jesus ist das alles für uns, aber er ist mir nicht so viel wert. So etwas wie die Frau würde ich nie tun. Kennt ihr das? Manchmal tun Menschen etwas für Gott, wo man einfach denkt, boah, wie kann man nur? Also Respekt, aber irgendwie würde ich nie tun. Wie kann man so viel Zeit investieren? Wie kann man so viel Energie investieren? Haben die Leute nichts Besseres zu tun? Doch, sie haben Besseres zu tun. Sie haben nicht wirklich Besseres zu tun. Sie wissen nur, wie wertvoll Jesus ist. Ich las mal einen Artikel, den ein französischer Kommunist geschrieben hatte. Ein gottloser Mensch, der die Christen beobachtet hat und der einfach nur erstaunt war. Ich möchte euch das vorlesen. Er sagt, das Evangelium ist eine viel mächtigere Waffe für die Erneuerung unserer Gesellschaft als unsere marxistische Philosophie. Aber wir Kommunisten werden euch Christen schließlich besiegen. Wir Kommunisten machen nicht viele Worte, wir sind Realisten und wenn wir entschlossen sind, eine Sache auszuführen, wissen wir auch, wie die Mittel dazu zu erreichen sind. Wir behalten von unseren Löhnen und Gehältern nur so viel, was unbedingt nötig ist und geben den Rest zu Propagandazwecken. Für diese Propaganda stellen wir auch all unsere Freizeit zur Verfügung, sowie einen Teil unserer Ferien. Ihr jedoch gebt nur wenig Zeit und kaum Geld für die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus. Wie kann jemand an die alles überragende Macht des Evangeliums glauben, wenn ihr es nicht ausbreitet, wenn ihr nur wenig Zeit und Geld dafür opfert? Glaubt mir, wir werden gewinnen, denn wir glauben an die kommunistische Botschaft und wir sind bereit, alles zu opfern. Aber ihr Christen habt Angst, euch die Hände zu beschmutzen. Ich kann euch beruhigen, dieser Mann hat nicht recht. Die kommunistische Botschaft wird sich nicht durchsetzen. Das Evangelium hat sich schon durchgesetzt und wird sich weiter durchsetzen. Aber was der Mann uns hier vorwirft, es stimmt ein Stück weit. Wenn wir sagen, Jesus bedeutet uns alles, dann sollten wir uns überlegen, wie kann ich mein Leben für Jesus verschwenden? Ich benutze bewusst das Wort verschwenden. Was kann ich für Jesus tun, dass andere Menschen in meinem Umfeld, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn, meine Familienangehörigen mich angucken und sagen, was machst du? Das ist dumm. Und ich ihnen sage, ja, das ist dumm. Außer, wenn Jesus Gottes Sohn ist. Außer, wenn Jesus mein Erlöser ist. Überleg mal. Wenn er mein Erlöser ist, dann ist er mir alles wert. Dann ist nichts Verschwendung, was ich für ihn tue. Ich glaube, wir als Christen müssen mehr so denken und so leben, dass die anderen sagen, das ist verrückt. Und wir müssen ihnen sagen, ja, das ist verrückt. Es sei denn, man glaubt an Jesus. Wenn Jesus alles ist, dann ist es nicht Verschwendung, für ihn zu leben. Ich bin nicht hier, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, aber vermutlich habt ihr ein schlechtes Gewissen. Ich habe auch jedes Mal schlechtes Gewissen, wenn ich über diesen Text predige. Ich stehe nicht hier, um euch zu sagen, ich bin so wie diese Frau. Nein, wir sind alle unterwegs, aber diese Texte stehen in der Bibel, damit wir uns überprüfen. Und noch einmal, seht mal die Jünger an. Die Jünger sitzen daneben. Also wenn ihr mich fragt, ich hätte die Jünger schon längst weggeschickt. Wie können sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs sein und nichts kapiert haben? Nichts, gar nichts verstanden. Wirklich nichts. Und was macht Jesus mit ihnen? Er hat Geduld mit ihnen. Er wartet, bis er gestorben ist, bis er auferstanden ist und erklärt ihnen nochmal alles. Und dann haben sie es verstanden. Dann haben sie es verstanden. Und dann geht's los. Und dann investieren sie alle mehr als 27.000 Euro. Dann geben sie alle ihr ganzes Leben. Alle. Ja, Jesus hat Geduld mit uns, wenn wir diese Dinge noch nicht verstanden haben. Wenn wir dachten, gerettet, erlöst, ich freue mich, jetzt muss ich warten, bis ich in den Himmel komme. Nein, das Leben ist dafür da, dass wir Gott dienen, dass wir ihn ehren, dass wir uns verschwenden für seine Ehre. Die Jünger haben das lange nicht verstanden, aber als sie es verstanden haben, dann ging es los. Und ich kann euch beruhigen, Jesus hat auch Geduld mit uns. Er wartet darauf, bis wir zünden. Dann gibt es Pharisäer und Schriftgelehrten, die gibt es heute auch, die einfach nur dabei sitzen und immer nur warten, was gefällt mir nicht? Was ist in dieser Gemeinde nicht so gut? Und sie finden immer was und haben immer eine Rechtfertigung, warum sie Jesus nicht nachfolgen. Bei euch gibt es solche nicht, aber in Köln gibt es viele, könnt ihr gucken kommen. Es gibt sie überall, diese Menschen, die wie Pharisäer und Schriftgelehrten sind. Sie wollen in der Nähe von Jesus sein, aber sie wollen ihm nicht nachfolgen. Und dann gibt es Leute wie Judas, die dabei sind, die profitieren wollen. Es ist nichts verkehrt daran, dass man seine Gebetsanliegen der Gemeinde bringt. Das ist sogar gut. Aber es soll Menschen geben, irgendwo, nicht hier, die gehen zur Gemeinde, sie hoffen, dass Gott ihnen hilft in ihrem Leben. Das tut er gerne. Aber Jesus will mehr als uns nur helfen. Jesus ist nicht nur dafür da, unser Leben glücklicher zu machen. Das auch, das ist aber ein Nebeneffekt. Es geht um seine Ehre. Aber es gibt Leute wie Judas, die dabei sind, die profitieren wollen für sich. Und die nur auf die Gelegenheit warten, wann sie eigentlich Jesus gegen was anderes eintauschen. Und dann gibt es Menschen wie diese Frau. Das sind nicht Menschen, die nichts anderes zu tun haben, sondern die verstanden haben, was wirklich wichtig ist. Die verstanden haben, wer Jesus ist. Diese Menschen fragen nicht, was kann Jesus für mich tun, sondern sie fragen, was kann ich für Jesus tun? Diese Menschen fragen nicht, was werden die anderen denken, sondern was wird Jesus denken? Sie fragen nicht, was tun die anderen sitzen alle und gucken zu. Diese Frau fragt sich, was kann ich tun, damit Menschen verstehen, wer Jesus ist und wie sehr ich ihn liebe. Diese Menschen fragen nicht, wie viel kostet mich das, sondern sie fragen sich, ist Jesus mir das wert? Und wenn er es wert ist, dann sollte man alles geben. Ich möchte euch eine Hausaufgabe geben, die ich nicht abfragen will und für die es keine Noten gibt, das bewertet Gott allein. Überlegt euch mal in eurem Leben, was könntet ihr verschwenden? Die Hausaufgabe gilt für mich auch. Was kann ich verschwenden? Was kann ich abgeben? Was kann ich machen? Was kann ich aufgeben, damit Jesus mehr geehrt wird? Wenn ihr schon perfekt lebt, macht weiter so. Ich glaube, wir alle anderen haben eine Hausaufgabe. Wo kann ich mich verschwenden? Meine Zeit, mein Hobby, mein Geld, meine Energie, mein ganzes Denken, mein Herz. Was muss ich geben, damit Jesus geehrt wird, damit er sich freut? Amen. Ich würde gerne noch beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Bericht in Markus 14. Herr, ich danke dir dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass dieser Bericht es in die Bibel geschafft hat, der uns so deutlich vor Augen führt. Ja, Herr, ich finde mich viel näher bei diesen unverständigen Jüngern und bei den Pharisäern als bei dieser Frau. Herr, danke, dass diese Frau verstanden hat, wer du bist. Dass sie das nicht nur gesagt hat, sondern gelebt hat. Danke, dass sie alles für dich gegeben hat. Auch wenn alle anderen den Kopf geschüttelt haben, wenn andere ihr Vorwürfe gemacht haben. Herr, und du hast diese Frau geehrt. Du hast gesagt, Menschen sollen es wissen. Menschen sollen sie sich zum Vorbild nehmen. Ich danke dir, Herr, dass du so geduldig mit uns bist, wie du mit den Jüngern warst. Danke, dass du uns nicht wegschickst, wenn wir nicht sofort alles verstanden haben. Danke, dass du darauf wartest, bis wir ganz hingegeben leben. Herr, ich bitte dich für meine lieben Geschwister hier, für diese Gemeinde in Düsseldorf. Herr, lass hier Menschen sein, die alles für dich geben, die nicht nur gute Predigten halten oder hören, die nicht nur in eine schöne Kirche gehen, auch wenn das gut und wertvoll ist. Aber ich bitte dich, dass meine Geschwister hier sich dieser Herausforderung stellen, dass wir alles für dich geben, weil du es wert bist. Herr, dass wir unser Leben für dich verschwenden, dass wir alles geben, weil du unser Schöpfer, unser Erlöser, unser König bist. Du bist es wert. Herr, vergib uns, wo wir dir diese Wertschätzung nicht zum Ausdruck bringen. Und hilf uns, das besser zu machen, damit deine Ehre wächst, damit Menschen unser Leben anschauen und verstehen, Jesus ist wirklich König. Es lohnt sich. Danke, Herr. Amen.